Zuerst wollte ich Danke sagen den Leuten. Es gab ein paar Leute, die haben jetzt in dieser Zeit von Corona immer mal wieder angerufen und ich glaube, die waren nicht nur für mich eine riesen Ermutigung. Dafür wollte ich euch sehr danken. Wer hat sich heute schon über irgendetwas gefreut? Vielleicht über einen Kaffee. Oh, wie das duftet. Oder jemand freut sich darüber, dass die Sonne scheint. Also ich mag es sehr, wenn es warm ist. Aber auch wenn der eine sich zum Beispiel über die Sonne freut, ist es für den einen anderen eher lästig. Oh, diese Hitze. Hoffentlich ist der Sommer bald vorbei. Kennt ihr das? Der eine oder andere wird schon erkannt haben, dass es heute um die Freude gehen soll. Wir wissen, dass es unterschiedliche Gründe gibt, warum wir Menschen uns freuen. Was den einen erfreut, findet ein anderer nicht so toll. Aber warum? Und was ist Freude? Kann man sich für die Freude entscheiden? Oder ist die Freude ein Geschenk Gottes? Zuerst wissen bestimmt viele von euch, dass Freude von der Bibel her etwas ist, wozu wir als Kinder ja immer mal wieder aufgefordert sind. In 1. Thessalonicher steht in Kapitel 5, Vers 16 zum Beispiel steht: Freut euch zu jeder Zeit. Oder in Philipper 4, Vers 4 steht: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen: Freut euch. Doch auch wenn wir in der Bibel immer mal wieder zur Freude aufgerufen sind, wird ebenso von der Freude geredet als etwas, das Gott schenkt. In Römer 5, Vers 13 steht: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus betet hier dafür, dass andere Gläubige von Gott mit Freude und Frieden erfüllt werden und das wiederum stärkt die Hoffnung. Ebenso gibt es auch Stellen, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Das steht in Galater 5, Vers 22. Ebenso gehört die Liebe, Friede und Freundlichkeit und noch ein paar andere Dinge zu den Früchten des Geistes. Freude ist also etwas, das teilweise von Gott, aber teilweise auch von uns abhängt. Danke. Ich möchte heute mit euch ein paar Punkte anschauen, die mich in meinem Leben bezüglich der Freude oft beschäftigt haben. Durch Johann haben wir ja vor ein paar Wochen schon gehört, dass Freude normalerweise zu dem Leben eines Gotteskindes gehört. Schließlich ist ja Freude auch eine Frucht des Geistes. Aber was ist, wenn ich mich nicht freuen kann? Was bedeutet das für mein Leben als Kind Gottes? Darauf werde ich dann später noch eingehen. Aber zuerst wollen wir uns einmal anschauen, was macht uns glücklich? Was bringt uns dazu, dass wir uns freuen? Was können denn Gründe für Freude in unserem Leben sein? Wir haben ja schon gesehen, zum Beispiel eine Kleinigkeit wie ein Kaffee kann so etwas sein, über das man sich freut. Oder wenn man etwas geschenkt bekommt. Oh, jemand hat an mich gedacht. Ist das nicht schön? Oft ist es ja gar nicht das Geschenk an sich, was mich dazu bringt, mich zu freuen, sondern es ist einfach nur der Gedanke, der zählt. Jemand hat an dich gedacht. Genauso kann ein Grund zur Freude sein, wenn man andere beschenkt. Wenn man sieht, dass sich jemand darüber freut, dann kann das auch eine Freude für uns sein. Ich will euch jetzt etwas Schönes sagen. Das ist mir erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. Gott freut sich darüber, wenn wir uns freuen. Er freut sich über unsere Freude. Wenn wir Väter oder Mütter anschauen, dann können wir sehen, wie sie sich darüber freuen, wenn die Kinder sich freuen und wenn sie glücklich sind. Wie viel mehr freut sich dann Gott darüber, wenn wir uns freuen? Wenn wir uns über etwas freuen, was er erschaffen hat, zum Beispiel die Natur, das Essen, das so gut schmecken kann, wenn das so gut riecht, nicht wahr? Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir uns an den Dingen erfreuen, die er erschaffen hat. Ja, noch viel mehr, dass wir Freude mit anderen teilen, dass wir uns freuen, wenn andere sich freuen. Gott tut gerne Gutes, sogar den Gottlosen. Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 45. Auch Paulus sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 16 bis 17 zu den Heiden: Zwar hat er, Gott, in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ist das nicht unglaublich? Gott sorgt also auch für Freude bei Bösen und Ungerechten. Denn wenn ein Bauer Regen für seinen Acker bekommt, dann freut er sich, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ich habe vor kurzem einen YouTube-Kommentar gelesen, in dem ein Atheist sagte, ich muss nicht an ein ewiges Leben mit Gott nach meinem Tod glauben, um mein Leben glücklich zu führen. Da ist mir nochmal neu bewusst geworden, dass Gott sogar den Menschen, die nicht an ihn glauben, Freude schenkt. Was sagt das über uns? Gott liebt uns, die wir seine Kinder sind, ja. Aber die, die verloren gehen, die nicht an ihn glauben, die sind Gott nicht egal. Und auch ihnen schenkt Gott, dass sie Freude erfahren dürfen. Er wünscht sich sogar noch mehr, dass sie gerettet werden. Aber auch wenn Gott uns mit seiner Freude reich beschenken will, glaube ich, dass wir immer wieder dazu beitragen können, dass wir uns freuen. Nehmen wir an, der Johann, unser lieber Pastor, freut sich über etwas oder er wird mit etwas beschenkt. Dann kann ich mich entweder mit ihm freuen oder ich könnte auch neidisch oder eifersüchtig auf ihn werden. Denkt man darüber nach, wird klar, dass es teilweise eine Entscheidung ist, sich mit anderen zu freuen. Liebe Geschwister, ich habe in meinem Leben Gott sei Dank etwas lernen dürfen. Ich war schon oft verliebt, doch leider beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit und oft war ich ziemlich neidisch und eifersüchtig auf andere Jungs. Manchmal auch nur schon, wenn dieser Junge mit diesem Mädchen bloß geredet hatte. Irgendwann in den letzten Jahren wurde mir bewusst, dass Neid und Eifersucht eine große Sünde in meinem Leben waren und dass sie ein Grund war, der mir viel Freude geraubt hat. Der Neid kann dir in so vielen Bereichen deines Lebens die Freude rauben. Es ist so wichtig, dass wenn du Neid oder Eifersucht in deinem Herzen bemerkst, dann bring es gleich zum Herrn. Denn ich sage euch, es macht euch kaputt. In Sprüche 14, Vers 30 steht, der Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Gebeine ist der Körper gemeint. Der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen, übersetzt die Hoffnung mit Hoffnung für alle an dieser Stelle. Man kann hier schön, dass wir hier im Leben immer wieder vor Entscheidungen stehen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten, heißt es in Römer 12, Vers 21. Es liegt immer wieder auch an mir und an dir. Entscheide ich mich dafür, dass ich mich mit dem anderen freuen will? Oder lasse ich zu, dass Neid und Eifersucht mein Leben beherrscht, was dich wahrscheinlich krank machen wird? Gott wünscht sich, dass wir uns freuen, auch daran, wenn anderen Gutes widerfährt. Es sieht vielleicht manchmal so aus, als kommt man zu kurz. Aber zuletzt wirst du dafür belohnt werden. Denn wenn du deine Entscheidungen und Gefühle vor Gott bringst und nach seinen Maßstäben leben willst, dann wird er dir auch helfen, dich zu freuen. Ich glaube aber nicht nur Neid und Eifersucht sind etwas, was unsere Freude nehmen kann. Die Sünde allgemein und alles, was zu ihr gehört, kann uns daran hindern, uns zu freuen. Doch auch wenn die Sünde ein Grund sein kann, weshalb wir uns nicht freuen können, dann ist der Mensch, der sich am wenigsten freuen kann, nicht automatisch der größte Sünder. Sünde ist nur ein Aspekt, der unsere Freude rauben kann. Aber sie kann ein Grund sein, weshalb wir uns in bestimmten Situationen nicht freuen können. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, will ich noch darauf eingehen, was für Johannes, der die Johannesbriefe schrieb, die größte Freude war. Johannes schreibt in 3. Johannesbrief 1, Vers 4, ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Man könnte zuerst meinen, Johannes schreibt hier davon, dass er sich so sehr freut, dass die Geschwister die Wahrheit sagen, also nicht lügen. Ich persönlich freue mich, wenn Menschen die Wahrheit sagen. Der Gedanke, dass Menschen einen belügen, ist irgendwie belastend. Man geht ja meistens davon aus, dass Menschen die Wahrheit sagen, nicht wahr? Also bei mir ist das so. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert ja im Prinzip nur, wenn man davon ausgeht, dass der andere mich nicht belügt. Bei Geschäften oder keine Ahnung wo. Doch leider ist das oft nicht so. Vielleicht misstraut der eine oder andere schon grundsätzlich jedem Menschen, weil er herausfinden musste, dass er schon oft belogen wurde. Das kann ganz große Wunden verursachen, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. Das sollten wir nicht vergessen. Aber was heißt es hier in der Stelle von Johannes wirklich, in der Wahrheit zu wandeln, von der hier spricht? Was ist diese Wahrheit? Auch Pilatus hat Jesus einmal gefragt, was ist Wahrheit? Als Jesus vor ihm auf der Anklagebank stand. Da wusste Pilatus nicht, dass Jesus selbst die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat er in Johannes 14, Vers 6 gesagt. Johannes freute sich also, dass seine Geschwister an Jesus festhalten, mit ihm leben und in ihm bleiben. In der Wahrheit. Auch ich habe mich schon oft in meinem Leben über Menschen gefreut, die in ihrem Herzen so an Jesus festgehalten haben, auch wenn es in ihrem Leben viele Stürme und Probleme gab. Du hast einfach gemerkt, diese Menschen haben den Herrn Jesus lieb. Lasst uns an der Wahrheit festhalten, liebe Geschwister. Haltet Jesus fest, er ist unsere größte Freude. Über ihn können wir uns am meisten freuen. Von Jesus schreibt Petrus zu seinen Glaubensgeschwistern in 1. Petrus 1, Vers 8 bis 9. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Sind das nicht schöne Aussichten? Wir werden uns jubelnd freuen über Jesus. Ich möchte abschließend zu dem Punkt noch sagen, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, immer wieder von dem zu hören, was Jesus für mich getan hat. Auch wenn du es schon oft gehört hast, es wird dir helfen, dich zu freuen, dass du dich freuen kannst. Denn welcher Grund ist ein größerer Grund zur Freude, wenn nicht der, dass Jesus Christus für meine Schuld und Sünde starb. Und er ist auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes, bis er eines Tages wiederkommt. Und dann werden wir uns richtig freuen. Also ich freue mich sehr darauf. Nachdem wir jetzt angeschaut haben, was alles Gründe zur Freude sein können, will ich auch auf eine wichtige Frage eingehen, die bestimmt nicht nur mich beschäftigt hat. Was ist, wenn ich mich nicht freuen kann? Ich finde, es ist eine wichtige Frage, also für mich war es eine sehr wichtige Frage in meinem Leben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 steht ja, freut euch zu jeder Zeit. Wir haben vorher gehört, dass Sünde ein Grund sein kann, was uns Freude rauben kann. Was ist aber, wenn ich alles verliere, wenn jede Sicherheit, sei es Geld, Freunde, meine Arbeit, mein Ehepartner und an anderen Dingen, was man sich sonst erfreuen kann, auf einmal nicht mehr da ist? Oder Gesundheit, was ja in unserer heutigen Zeit über alles gestellt wird. Was ist, wenn Not, Kummer und Traurigkeit mein Leben beherrscht? Ich weiß, dass es viele Christen gibt, die mit dieser Aufforderung zur Freude Schwierigkeiten haben. Soll ich mich etwa freuen, wenn mir nur nach Weinen zumute ist, könnte da einer fragen. Liebe Geschwister, ich habe mir in meinem Leben oft Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, dass ich Gott so viel Schande bereite, weil ich seinen Namen beschmutze, weil es heißt, dass wir uns zu jeder Zeit freuen sollen. Wenn das nämlich von Gott so gefordert wird, dann gab es ein großes Problem für meine Seele. Daran lasse ich euch teilhaben, weil ihr meine Geschwister seid. Ich war den größten Teil meines Lebens fast durchgehend mit Traurigkeit erfüllt und Depressionen begleiten mich seit meiner Jugendzeit bis heute. Und ich habe in meinem Leben öfter mal gedacht, Gott, ich will mich doch freuen und fröhlich sein. Gott, hilf mir, habe ich oft gerufen. Was soll ich nur tun? Immer wieder dachte ich, ich verunehre Gott, weil ich mich doch als Christ zu jeder Zeit freuen soll. Ich bin Gott so dankbar für andere Menschen, die er mir als ein Licht in den Weg gestellt hat. Menschen, die mir in meinem Leben begegneten und mir weitergeholfen haben. Ich glaube, auch du und ich sind durch Gottes Hilfe immer wieder ein Licht für andere Menschen, das im Dunkeln scheint. So war es zum Beispiel ein guter Lehrer in meiner Bibelschulzeit. Er sagte einmal zu mir, als ich ihm davon erzählte, Johannes, einmal wenn wir vor Gott stehen, dann werden wir uns noch wundern, welche Menschen von Gott besonders geehrt werden. Martin Luther ist da vielleicht gar nicht so vorne in der Reihe, wie wir vielleicht denken. Es ist vielleicht zum Beispiel eine gläubige, treue Hausfrau, die so viel Liebe für ihre Familie aufgeopfert hat, was aber nie jemand wertgeschätzt hat. Oder jemand, der im stillen Gebet vor Gott für andere gerungen hat. Oft wissen wir nicht von einem Menschen, wie jemand Gott Ehre bereitet hat. Es ist nicht das, was öffentlich für unsere Augen sichtbar ist. Es ist das Herz. Gott sieht in das Verborgene. Das hat er gesagt. Und er wird die verborgenen Wege des Herzens belohnen. Er sieht, was die Menschen nicht sehen können. Er sieht die verborgenen Wege des Herzens. Es kann sein, dass ich einen schönen Dienst tue, der in den Augen vieler ein schöner Dienst ist. Vielleicht predigen oder mit Jugendlichen arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendein Dienst, den man für Gott tun kann, besser als ein anderer ist. Gott kommt es nämlich darauf an, wie du diesen Dienst in deinem Herzen tust. Manche Menschen scheint es, tun gar nichts, weil sie nicht viel tun können. Wir sind oft vorschnell mit unserem Urteil über andere, aber Gott sieht alles. Ihm entgeht nichts. Was ist zum Beispiel mit dem, der einsam und verlassen irgendwo wegen einer schweren Krankheit an ein Bett gefesselt ist? Derjenige kann nicht viel tun und doch tut er Großes. Er hält trotz seiner Situation an Gott fest. Was denkt ihr, wie viel Ehre bereitet das Gott, dass dieser Mensch trotz seiner elenden Verfassung trotzdem an Jesu Herz bleibt? Wenn wir leiden und uns nicht freuen können, dann weiß das Gott. Es ist ihm nicht gleichgültig und er sagt nicht, Mensch, warum weinst du? Ich habe doch gesagt, du sollst dich freuen. Nein, er ist barmherzig. Gottes Herz ist offen für unsere Not und er nimmt Rücksicht auf jeden Einzelnen. Er sorgt für uns, besonders für die, die hilflos sind. Er weiß, in was für Situationen wir stecken und was unsere Seele bedrückt. Und das sollt ihr wissen, er lässt dich mit diesem Problem nicht allein. Niemals. Auch wenn dir in diesem Leben vielleicht oft zum Weinen zumute ist, halt dich fest am Herrn Jesus. Auch die Frau, die in das Haus des Pharisäers kam, konnte nur weinen, als sie sich zu Jesu Füßen setzte und sie mit Salböl salbte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete Jesu Füße mit den Haaren und küsste sie, während sie vom Pharisäer als Sünderin beschimpft wurde. Das können wir lesen in Lukas 7, Vers 38. Ihr Herz war traurig und sie wurde von den Menschen als Sünderin verschrien. Doch der Herr Jesus wusste, dass die Liebe in ihrem Herzen groß war, weil ihr viel vergeben worden war. Halt dich fest am Herrn Jesus. Schau auf ihn, wenn es dir nicht gut geht. Wenn Menschen meinen, du wärst nicht gut genug, wenn du sein Kind geworden bist, dann kannst du kommen, wie du bist. All deiner Schwachheit und Unperfektheit. Er freut sich über die Liebe, die in deinem Herzen erblüht ist, als dir vergeben worden ist. Übrigens war auch Jesus manchmal traurig und weinte in seinem Leben. Im Garten Gethsemane zum Beispiel weinte Jesus. Keiner von uns weiß, welches Leid er dort für uns ertragen hat, als er ans Kreuz ging. Es gibt auch noch andere Stellen, wo Jesus traurig war. Auch hier sehen wir, dass Traurigkeit verschiedene Ursachen haben kann. Es muss nicht wegen der Sünde sein, dass wir uns nicht freuen können, denn Jesus war ohne Sünde und er war auch manchmal traurig in seinem Leben. David schreibt in Psalm 56, Vers 9, dass Gott jede Träne zählt, dass Gott sie in einem Buch aufschreibt. Auch in Offenbarung 7, Vers 17 und 21, Vers 4 steht geschrieben, dass Gott jede Träne abwischen wird. Das ist ein Trost für mich und ich hoffe auch für euch. Ich glaube daran, dass Gott besonders auf die achtet, welche schwere Anfechtungen in ihrem Herzen erleiden. Jetzt sind wir auch schon am nächsten Punkt angekommen. Und der heißt, können Anfechtungen ein Grund zur Freude sein? Ich lese dazu aus Jakobus 1, Vers 2 bis 3. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und dazu noch Jakobus 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet oder erträgt, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Anfechtung kann man an der Stelle, wird auch immer wieder mal mit Versuchen übersetzt, aber ich spreche jetzt einfach immer nur von Anfechtungen. Was sind denn Anfechtungen und warum soll ich mich darüber freuen? Das habt ihr euch bestimmt auch schon gefragt. Ich glaube, jeder hat in seinem Kopf Vorstellungen, die für ihn Anfechtungen sind. Ich glaube, dass auch eine Not eine Anfechtung sein kann. Anfechtungen können verschiedenster Art sein und jeder, der an Jesus glaubt, wird mit Anfechtungen konfrontiert werden. Es ist ein Teil des Glaubenslebens und ein Kampf, den wir hier kämpfen, bis wir die Krone des Lebens empfangen. Aber was sind Anfechtungen? Anfechtungen können aus allgemeinen Lebensumständen hervorgehen. Vielleicht verliert jemand die Arbeit und es kommen daraus Zweifel hervor. Oder jemand wird von seinen Freunden verlassen. Krankheit kann dazu führen, dass man in Anfechtung gerät. Ich glaube, da gibt es vieles, was man aufzählen könnte. Das sind ja auch alles Gründe, die auch dafür sorgen können, dass wir uns nicht freuen können, nicht wahr? Wenn man in die Vergangenheit blickt und sieht, wie schrecklich es, ebenso wie diese Sachen, kann auch Verfolgung um Jesu Willen eine Anfechtung sein. Wenn man in die Vergangenheit blickt und sieht, wie schrecklich es oft war, als Christen auf der ganzen Welt verfolgt wurden, was ihnen angetan wurde, ich will am liebsten gar nicht davon reden, weil es so schrecklich ist. Und auch heute noch werden Christen hart bedrängt. In Indien zum Beispiel will die Regierung alle Christen bis 2021 aus dem Land vertrieben haben. Stellt euch mal vor, was das bedeutet, wenn das staatlich angeordnet ist. Christen werden in vielen Ländern verfolgt, gequält und getötet. Wir haben Gott sei Dank nur sehr wenig Ahnung davon. Und ich bete, dass wir hier sowas nicht erleben müssen. Aber auch wenn es bei uns hier nicht solche Ausmaße der Verfolgung gibt, so gibt es durchaus auch hier Anfechtungen, die daraus entstehen, wenn man dafür einsteht, was Gott sagt oder was er sich für diese Welt wünscht. Laut dieser Welt soll man zum Beispiel tolerant sein und am besten alles der Liberalität willen annehmen, was andere sagen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, dass es Mord ist, wenn man Kinder im Mutterleib abtreibt, weil Gott dort ein menschliches Leben entstehen lassen wollte, da wird man schnell zur Zielscheibe für andere Menschen. Und die Toleranz, die ja oft so hoch gehalten wird, ist auf einmal nicht mehr zu finden. Aber ich denke immer wieder, was erwarten wir eigentlich von Menschen, die Gott nicht kennen? Ich denke, ohne Jesus und die Umkehr zu Gott ist es unmöglich, vollständig zu erkennen, was gut und böse ist. Aus meinem Studium zum Beispiel weiß ich noch, wie eine Professorin sagte, die sogar selber Theologie studiert hatte, wenn ich sage, also ich, dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist, wenn Jesus die einzige Wahrheit ist, dann kann ich laut ihrer Meinung in fast keiner Einrichtung mit Kindern arbeiten. Es sei denn, es steht ganz groß Mission auf dem Gebäude. Denn wenn ich sage, dass Jesus und was in der Bibel steht, die einzige Wahrheit ist, bedeutet es im Umkehrschluss, dass die anderen Religionen alle falsch sind und nicht zur Erlösung führen. Das kann man aber als professioneller Kindheitspädagoge nicht sagen. Denn man muss religionstolerant sein und alle Religionen als gute Wege anerkennen. Ich habe das Studium leider nicht abgeschlossen, aber ich wollte euch nur einen Eindruck geben von manchen Anfechtungen, die ich dort hatte. Es kann auch hier in Deutschland zu Leiden um Christi willen führen, wenn man an Jesus glaubt. Noch mehr sogar, wenn man für das einsteht, was er in seinem Wort sagt. Wir wissen aus 2. Petrus 2, Vers 7 bis 8, dass die gerechte Seele durch böses Treiben anderer Menschen gequält werden kann. Dort steht, dass Gott den gerechten Lot, der damals in Sodom gelebt hat, errettet hat. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte. Als Gott Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche verbrannt hat wegen ihrer Gottlosigkeit. Dort steht in Vers 7 bis 8, nur Lot hat er gerettet, weil der ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Denn täglich musste dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. Ich glaube, dass es auch heute in unserer heutigen Welt nicht besser zugeht als in Sodom und Gomorra in vielen Teilen. Auch wir müssen als seine Kinder Dinge sehen und hören, die unser Gewissen quälen. Jedes Kind Gottes weiß, von was ich da spreche. Für mich war es zum Beispiel im Studium eine Qual, mich ständig mit dem Thema Gender Mainstreaming auseinanderzusetzen. Aber das gehört auch zu den Anfechtungen dazu. Aber genauso kann nicht nur die Sünde anderer für uns eine Anfechtung sein, auch unsere eigene Sünde ist mit Anfechtung verbunden. Wie oft will der Teufel einem einreden, dass Gottes Gnade jetzt nicht mehr für dich ausreicht, weil diese eine Sünde scheinbar so schwer wiegt? Wie oft versucht er dir einzureden, dass du jetzt nicht mehr zu Gott kommen kannst, weil du schon wieder zum zigsten Mal in diese eine Sünde gefallen bist, mit der du immer wieder Schwierigkeiten hast. Sei es Lüge, Hass, Heuchelei, Lästern und, und. Ich glaube, die meisten wissen, wo sie ihre eigenen Schwierigkeiten haben. Das ist nicht bei jedem gleich. Und wenn jemand wieder mal Mist gebaut hat und wir alle bauen Mist, dann ist der Teufel schnell darin, uns zu belügen. Und wie schwer kann jemand unter der Anfechtung leiden, weil er aus seiner Sicht scheinbar aus Gottes Gnade gefallen ist? Dass das Werk Jesu jetzt nicht mehr ausreicht. Ich denke, es kommt darauf an, wenn man erkennt, was man falsch gemacht hat. Wenn man es zu Gott bringt. Der Herr weiß alles und er sieht, dass man nicht die Sünde tun will. Und er sieht auch dein Scheitern. Aber er hilft dir auch wieder aufzustehen, auf ihn zu schauen, auf sein Werk am Kreuz. Wie kostbar ist das, was er uns geschenkt hat. Niemand, der ein Kind Gottes ist, sündigt munter vor sich hin. Meistens tappt man hinein und ehe man sich versieht, hat man sich darin verfangen. Doch Gott sei Dank für Jesus Christus, unseren Herrn, der uns auch durch diese Anfechtung zu etwas Gutem und Neuem führen kann. Jetzt, wo wir alles angeschaut haben, woher Anfechtungen kommen und was die Anfechtungen sind, stellt ihr bestimmt die Frage, wie soll ich mich denn über Anfechtungen oder Versuchungen freuen? Es ist doch jedes Mal wie ein Kampf, manchmal so schlimm, dass man meint, man schafft es nicht mehr weiterzumachen oder wieder aufzustehen. Wie soll man denn bitte Anfechtungen als einen besonderen Grund zur Freude ansehen können? Wenn man den Vers im 1. Jakobus liest, dann kann man sehen, dass Anfechtungen deswegen ein Grund zur Freude sein können, weil wir dadurch lernen, fester im Glauben zu stehen. Erst wenn wir Anfechtungen erleben, zeigt sich, wo wir im Glauben stehen. Es ist leicht zu sagen, ich glaube, wenn es einem gut geht. Davon war auch der Teufel überzeugt, als er Hiob vor Gott schlecht machen wollte. Hiob glaubt doch nur, weil er so gesegnet ist, meinte der Teufel. Und wenn er all das nicht mehr hat, dann wird er sich von dir abwenden. Ich weiß nicht, wieso Gott es zulässt, dass Hiob so viel erleiden musste. Oder auch, was er uns immer wieder mal zumutet oder erfahren lässt. Ich weiß nur, dass Hiob am Ende seiner ganzen Leidensgeschichte sagte, vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Doch nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42, Vers 5. Ich denke, dadurch, dass wir durch Schwierigkeiten gehen, haben wir die Möglichkeit, Gott in einer Weise zu erfahren, die wir ohne all diese Anfechtungen nie erfahren hätten. Also, dass wir Gott in einer Weise kennenlernen, wie wir es vorher nicht hätten tun können. Ich glaube, durch Anfechtung lernen wir zuerst geduldig zu sein. Wir müssen aushalten, was im Leben passiert. Und das ist oft schwer. Wozu Gott manches zulässt, wissen wir oft nicht. Doch wir lernen dadurch standzuhalten. Wir machen durch Anfechtung Erfahrungen, die unsere Hoffnung stärken. Wir sehen immer wieder, wie Gott uns Hilfe schickt, wenn wir in Anfechtungen keinen Ausweg sehen. Ich habe in meinem Leben in schweren Situationen oft Gott erfahren und ich habe immer wieder erlebt, wie er mich beschenkt. Sei es durch Menschen, der mir in schwierigen Zeiten beisteht, der mit mir zusammen betet. Kleine Wunder, große Wunder, die Gott immer wieder schenkt in Zeiten, wo ich nicht weiter wusste. Immer wieder gibt es Probleme oder Anfechtungen, die uns zu schaffen machen. Manchmal scheinen sie endlos zu sein. Doch das sind sie nicht. Haltet euch fest an Jesus und glaubt, dass er eure Hilfe ist, denn das ist er. Deswegen können wir uns freuen über Anfechtungen oder wenn wir bedrängt werden, weil wir wissen, dass wir dadurch Erfahrungen sammeln und Gott in einer Weise kennenlernen können, wie wir es ohne sie niemals erkannt hätten. Ich glaube, auch daraus entsteht Freude. Wir lernen auch dadurch, dass unser Glaube sich bewährt hat. Unser Glaube ist nicht nur ein Konstrukt aus Worten oder den Geschichten, die wir gehört haben, sondern er ist ein Teil unseres Lebens. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, durch den wir Zugang haben zum himmlischen Vater. Ich komme jetzt langsam zum Ende. Auch wenn viele von uns in dieser Welt Leid erfahren, bestimmt einige sogar unfassbar schreckliches Leid. Vergesst nicht, im Vergleich zur Ewigkeit ist das nur ein kleiner Augenblick. Auch wenn uns der Schmerz Tage, Monate oder Jahre begleitet, denkt immer daran, dass es einmal vorbei sein wird. Am Ende unseres irdischen Lebens werden wir uns freuen, mit einer Freude, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Wie Rode in Apostelgeschichte 12, Vers 14 vor Freude vergaß, dem Petrus das Tor zu öffnen, als er aus dem Gefängnis kam und an das Tor klopfte, wo viele zusammen waren und beteten. Wie die Mutter ihren Schmerz vergisst, der sie in den Wehen geplagt hat, wenn sie nachher ihr Kind in den Armen hält. So werden wir auch einmal, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir zu Hause angekommen sind, nicht mehr an den Schmerz denken, der uns in dieser Welt geplagt hat. Aus meinem Leben weiß ich, dass man vergisst. Manchmal vergesse ich zu viel für meinen Geschmack. Aber ich denke, vergessen gehört zum Menschsein dazu. Gott weiß schon, warum er Menschen so geschaffen hat, dass er vergisst. Man vergisst zum Beispiel Termine, man vergisst und sucht die Brille, die man auf der Nase hat. Und man vergisst, wie schlimm etwas war. Ist es nicht so? Jeder hat Erinnerungen an das, was in seinem Leben geschehen ist. Man erinnert sich an Gutes, aber auch an das, was Schlimmes gewesen ist. Doch ist es mit den Erinnerungen so, als läge ein Schleier darüber und man weiß nicht mehr, wie weh es getan hat, wie schlimm es wirklich war. So glaube ich, dass wenn wir einmal im Himmel sind und Gott, dem Vater und Jesus so nahe sind, dass wir an unser Leid nicht mehr denken werden. Die Freude im Himmel wird so groß sein, dass unser irdischer Schmerz verblassen wird. Und selbst wenn der Kummer so groß war, dass er euch in den Himmel begleitet, Gott wird eure Tränen von euren Wangen abwischen. In der Offenbarung steht das sogar zweimal. Er liebt dich. Jeden von euch hat er so lieb. Und er leidet mit euch, wenn ihr Kummer habt. Er ist bei euch und er wird euch nicht verlassen. Vertraut ihm, denn er hält euch an seiner rechten Hand. Aber denkt auch immer daran, dass Gott sich auch darüber freut, wenn wir uns freuen. Da bin ich sicher. Es heißt auch in Römer 12, Vers 15, freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Lasst uns beten, dass wir, auch wenn unser Weg auf dieser Welt nicht einfach ist, dass wir ein Licht sind für die, die verloren gehen, dass andere Menschen sehen, was für eine lebendige Hoffnung wir haben, nämlich das Heil für unsere Seelen. Lasst uns Gott bitten, dass wir uns freuen können, auch wenn uns gar nicht danach zumute ist. Er ist bei dir und er liebt dich. Der Herr Jesus ist und wird unsere größte Freude sein. Der Herr kommt bald. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.